Und da sind auch drei Leute, die sie auf der Flucht kennengelernt haben, gut kannten, befreundet hatten, die sind dann auch ins Wasser gefallen und ertrunken. Und das ist auch so eine Sache, weswegen der auch noch, ja, traumatisiert ist. Das ist man dann auch, weil die Menschen ja nicht einfach nur untergehen, sondern dann siehst du auch noch den Kampf, du willst sie vielleicht auch noch retten. Das ist ja mehr als nur einfach, sie verschwinden, ne?
Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Ich finde es ja immer wieder faszinierend, wenn ich Menschen so im Leben begegne, wo ich dann denke, so Mensch, irgendwie müssen wir euch mal größer machen, denn das, was ihr zu erzählen habt, ist irgendwie eine spannende Geschichte. So geht es mir auch heute mit unserem Talkgast. Ich habe ihn kennengelernt im Rahmen der Demo, die ich in Münster ja organisiert habe. Und damals, ja, war das auch ein Typ irgendwie, den habe ich über Sonja Schropp kennengelernt. Und sie sagte, oh Mensch, der hat was zu erzählen, der kümmert sich nämlich unter anderem um unbegleitete junge geflüchtete Menschen. Und ich dachte mir so, wow, also erstmal Hut ab, dass man das so macht. Und vielleicht kann er uns auch nochmal Dinge erzählen, die wir vielleicht abseits der klassischen Medien so nicht hören. Denn ne, das heißt ja sonst eigentlich immer, diese jungen Menschen sind irgendwie alle kriminell und grapschen alle Frauen an und so weiter. Also die ganzen Klischees werden ja entsprechend bedient. Und damit wollen wir heute mal aufhören und aufräumen. Und dementsprechend freue ich mich, dass ich jetzt in der Leitung Rüdiger Schewe-Strahl habe. Er ist jetzt fast 70 Jahre, das muss man vielleicht dazu sagen, hat also schon ein ordentliches Leben, worauf er zurückblicken kann. Vor allen Dingen auch sehr, sehr engagiert, seit über 30 Jahren bei den Alexianern. Pflegevater für diese Menschen, die ich da gerade erwähnt habe, seit 2016. Und das heißt eben auch, dass er ganz, ganz viele davon in seiner eigenen Familie auch aufnimmt. Ein super Engagement und deshalb freut es mich umso mehr, dass du heute da bist. Grüß dich, Rüdiger.
Grüß dich, Marc, und herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast.
Ich finde, solche Stimmen, wie du sie hast, du hast eine sehr charakterstarke Stimme, wie ich gerade merke, solche Stimmen sind in meinen Augen oder in meinen Ohren viel zu selten, weil du ja wirklich, das haben wir auch im Vorgespräch schon gehabt, so aus der Praxis ganz andere Geschichten zu erzählen weißt. Also wenn ich höre, ne, wie sowas, was dann in der Berliner Politik besprochen wird, dann an der Basis ankommt, wie viel Angst da plötzlich im Raum ist und so weiter. Also darauf wollen wir jetzt heute eingehen. Aber sag doch erstmal, wie kommt es eigentlich, dass du dich so dermaßen engagierst in dem Bereich?
Ich sage einfach, irgendwo ist schon länger so eine Liebe zu Menschen. Als Kind wollte ich entweder sechsjähriger Pfarrer oder Robin Hood werden. Robin Hood hat nicht geklappt. Theologie habe ich nach 18 Semestern hingeschmissen. Ich bin also schon, wage ich nicht immer zu sagen, aber meine Frau sagt das auch, meine Kinder, ich bin ein Menschenfreund. Also an dem Punkt. Und geflüchtete Menschen ganz früh, als der Putsch in Chile war, habe ich zum ersten Mal mit Menschen zu tun gehabt, die flüchten mussten, die aus dem Land flüchten mussten. Meine erste Frau war auch Chilenin, da habe ich die ganzen chilenischen Menschen kennengelernt, die flüchten mussten und ihr Leid kennengelernt und wie traurig sie waren, ihr Land verlassen zu müssen. Das habe ich unterschätzt. Ich habe nicht dieses Heimatgefühl, auch nicht Patriotgefühl, aber die haben während der Flucht nochmal mit festgestellt oder danach auch, wie sehr sie ihr Heimatland vermissen. Und die haben auch erzählt, was sie erlebt haben, dass eben dann die Leute rein in die Häuser gestürzt sind, die Bücher rausgerissen haben, die Menschen gefoltert worden sind. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich immer wieder gerade auch für Menschen eingesetzt, die hier Asyl gesucht haben und flüchten mussten.
Vor dem Hintergrund werden ja dann die Bilder, die es 2015 gab, als dann ganz viele Menschen nach Deutschland kamen, dich ja dann auch wieder irgendwie so getriggert haben. Da wirst du ja auch wieder nervös geworden sein und gesagt haben, man muss jetzt was tun.
Richtig. Und vor allen Dingen war das zu dem Zeitpunkt so, meine Frau ist ähnlich wie ich und meine Kinder haben das natürlich auch zum Teil mit aufgenommen. Wir konnten die Bilder von Lampedusa und so, das Ertrinken der Menschen, das konnten wir uns gar nicht mehr antun. Wir wollten helfen. Und dann gab es für uns letztlich nur, gab es die paar Möglichkeiten direkt vor Ort oder per Spende oder Familie. Vor Ort, wir waren schon älter, also auf den Schiffen, glaube ich, wir hätten nicht viel helfen können, wir hätten mehr im Weg gestanden. Und mit den Spenden da so viel, dass wir wirklich auch in unseren Augen ausreichend spenden konnten, haben wir auch gedacht, es geht nicht, aber was wir können, das haben wir uns dann auch überlegt mit anderen, wir können Familie geben. Wir können ein Nest geben. Das haben wir mit unseren Kindern. Wir haben 10 Kinder. Da haben wir das schon sicherlich auch gezeigt und wollten das dann in dem Moment auch für die Menschen, die flüchten mussten, dass wir dann hier ein Nest, eine Familie darstellen. Wir wissen, dass ihre Familie zwar in ihrem Land bleiben musste, aber wir wollten hier eine Ersatzfamilie sein für sie in der Zeit, eine Pflegefamilie eben.
ich meine, bei 10 Kindern, die man selbst hat, dann noch weitere Kinder hinzuholen, das ist ja auch schon ein Wagnis. Was hat euch denn diesen Mut gegeben, auch zu sagen, das schaffen wir schon irgendwie? Und da kommen auch, also ich meine, ne, wenn man sonst die Medienberichte sich dazu durchliest, das sind ja angeblich alles Schwerstverbrecher, die da kommen. Wie kommt es, dass ihr so diesen Urglauben oder dieses Urvertrauen habt, dass das in Anführungszeichen Menschen sind, die einfach nur ihre Chance suchen?
Meine Frau und ich, wir sind auch aus Überzeugung Christen, jetzt nicht fromm in dem Sinne, wir sind Christen, wie wir sie verstehen, wie man Gollwitzer sie verstand oder andere Menschen sie verstanden, die auch aus dem Christentum auch ein soziales Engagement für sich ableiten. Und das ist durchaus für uns auch sicherlich irgendwo was, das müssen wir tun, da müssen wir helfen. Und das war der Punkt und erstens betrachten wir Medien immer kritisch. Und am Anfang 2015 war ja noch etwas, da war ja eine Willkommenskultur, die mich völlig irritiert hat, weil ich es in Deutschland gar nicht zugetraut hatte. Erst mit den Kölner Geschehnissen stürzte das Ganze ja richtig ab. Wir haben aber trotzdem an die Menschen geglaubt. Auch wir haben durchaus auch den Islam, sehen wir sicherlich auch kritisch, vor allen Dingen den radikalen Islam. Und wir wussten auch nicht, ob da vielleicht auch manchmal Menschen bei sind, die viel erlebt haben, die auch vielleicht dann irgendwo mal, die auch vielleicht gefährlich sein könnten. Klar, das kann es geben, aber was war für uns kein Thema. Wir haben an die Menschen geglaubt, wir haben die auch gesehen, wir haben denen in die Augen geguckt, haben gesehen, die brauchen Hilfe, die waren freundlich und die Jungs, die kamen, die haben sich gefreut, dass sie in eine Familie kamen. Die haben sich richtig gefreut und auch Deutsch zu lernen. Das hat ja keiner wirklich geglaubt. Die wollten Deutsch lernen. Die wollten hierhin. Die wollten dann hier erstmal ein Zuhause finden. Und einige haben auch gar nicht gewollt, ihre Familie zurückzuholen erstmal. Der erste Junge kam aus Afghanistan, den haben wir hier gehabt, bis er dann eine Ausbildung machen konnte, keine Schulbildung, sondern Ausbildung, der war Analphabet. Wir haben viel gelernt über die Menschen auch mit, über Afghanistan, das war mir bis dahin fremd. Wir haben gelernt und ich habe auch viel gelernt über unseren, vielleicht nicht Rassismus, das würde ich bei uns jetzt nicht sagen, aber wir haben zum Beispiel geglaubt, wenn der Junge hat erzählt, er könnte gut putzen. Da haben wir geglaubt, ja, putzen wie hier, der kann auch mit Staubsauger umgehen. Das ist, was das für eine blöde Vorstellung in den Häusern, in denen leben konnten, wo sie teilweise keinen Strom hatten. Die hat natürlich auch keine Staubsauger. Und dann haben wir den jungen Staubsauger in die Hand gedrückt und dass der dann natürlich auch Wasser aufgesaugt hat und der Staubsauger kaputt war. Das passiert. Das hätten wir uns aber eigentlich denken können, wenn wir uns ein bisschen genauer, wir haben informiert, denn da haben wir eine Menge dazugelernt oder dass die Jungs sagten, wenn sie sagen, sie können eine Fritteuse bedienen, die konnten sie natürlich nicht bedienen. Und wenn dann war kein Öl drin, dann war die Fritteuse hin. Ne? So was haben wir dann gesagt, also auch realer einzuschätzen, was für ein Land die leben müssten und was für Armut die erleben mussten. Also ganz viel, was wir da auch selber lernen mussten, um mit ihnen auch hier gut klarzukommen.
Wie kamt ihr denn konkret an diese jungen Menschen dann?
Ich arbeite ja auch in einer Wohngruppe, die damals eben auch extra dafür mitgegründet wurde, um junge Geflüchtete, fluchtgezwungene Menschen aufzunehmen. Und das war eine Clearing-Gruppe. Clearing heißt, man untersucht, also wo sind sie geboren? Wie heißen die Eltern? Gibt es Familienmitglieder in Deutschland? Man klärt ihre ganze Situation gesundheitlich, über die Flucht und so weiter und so fort. Und das dauert so 3 Monate, war so ein Clearing angesetzt. Und dann sollten sie auch weitervermittelt werden, möglichst in Pflegefamilien. Nicht in Wohngruppen, sondern in Pflegefamilien. Die ist damals auch gesucht worden, die es auch durchaus gab genügend. Und so haben wir die weitervermittelt von der Gruppe und so habe ich überhaupt das System Pflegefamilie kennengelernt. Westfälische Pflegefamilien war in Münster. Und über dieses System haben wir gedacht, ja, dann nehmen wir auch einen auf. Und dann so sind wir an unseren ersten Pflegesohn aus Afghanistan gekommen, der dann zu uns gekommen ist. Wir werden dann betreut von einem, nicht direkt das Jugendamt, es gibt immer Hilfeplangespräche, das Jugendamt ist auch immer regelmäßig dabei, aber VSE ist das in diesem Fall, die betreuen uns, die kommen regelmäßig vorbei, um nachzufragen, wie läuft das. Das ist korrekt, dass die das so machen, weil es kann natürlich auch Pflegefamilien geben, die sowas ausnutzen und nicht gut arbeiten. Die betreuen einen bei Problemen, aber auch den Jugendlichen, für den Jugendlichen sind sie Ansprechpartner, wenn mal was nicht laufen sollte, aber es hat super geklappt.
Aber das heißt, das ist ein Minderjähriger, der hat Flucht hinter sich. Das ist ja was anderes, als wenn ich, was weiß ich, irgendwo ein Pflegekind aufnehme. Also wie holt man sowas ab im wahren Wortsinn? Also diese Erfahrung, die der auch mitgebracht hat.
Also da haben wir sicherlich auch beim ersten Mal auch lernen können noch dazu. Wir haben eben auch gedacht, meine Frau hat sich vorher ganz viel vorbereitet. Wir wussten, es kommt ein junger Analphabet, dass wir ganz viel sich vorbereitet hat. Und es gibt ja auch genügend Institute auch in Münster, wo man Rat sich holen kann, wenn man Leute, die Analphabeten sind, wie man denen helfen kann. Und das haben wir auch gemacht. Das war teilweise war das zu viel. Das hat den Jungen auch ein bisschen überfordert. Auch da mussten wir lernen. Der Wajidula war damals 17, als er zu uns kam. Die Jugendlichen sind tatsächlich, der jüngste Pflegesohn war 12, den wir hatten. Aber sonst sind die in der Regel tatsächlich älter. Das heißt, so großartige Erziehung, wie man vorher sagt, also das fällt flach, ist auch gar nicht nötig, sondern wir wollen, dass hier in Deutschland ankommen, die Sprache lernen, ne? Und dann einen Beruf finden, Perspektiven entwickeln. Ja, das bei dem Wajidula, der ist dann eben in der Gärtnerei gelandet, hat da seine Ausbildung gemacht. Damals gab es noch mehr Möglichkeiten. Tatsächlich 2015, 2016, 2017, auch beim Arbeitsmarkt gab es eine verkürzte Ausbildung. Da gab es ganz viele Menschen, die sich angeboten haben. Der Fahrradwerkstatt gab es, die Fahrräder, Leute, die mit den geflüchteten Menschen durch Münster oder Laa gefahren sind und mit denen hier die Verkehrszeichen gelernt haben, mit denen gefahren sind. Wie fährt man richtig Fahrrad? Wie achtet man auf die Verkehrszeichen? Worauf muss man alles achten? Da gab es jede Menge Ehrenamtliche, die da tätig waren, die wir dann auch kennenlernen durften, was wirklich, also es war immens zu dem Zeitpunkt, was es jetzt alles nicht mehr so gibt, leider, ja.
Ja, ist erschreckend, ne, wenn man das so sieht. Und du hast ja auch gesagt, das hat sich irgendwie so mit Köln, ich denke mal, die Silvesternacht meintest du da,
Ja,
ne,
ja.
geändert. Da war ja auch dann ein singuläres Ereignis, nämlich dass da Übergriffe stattgefunden haben sollen in großer Zahl. Das wurde ja dann nachher auch als wieder ein bisschen kleiner gerechnet, beziehungsweise Bild-Zeitung hat das natürlich enormst aufgebauscht. Aber das blieb plötzlich hängen und auf einmal war die Stimmung kaputt. Das ist doch auch erschreckend, oder? Wie labil so eine Willkommenskultur sein kann.
Ja, und ich fing gerade an, ich hatte erst die Willkommenskultur, habe ich ja erst den Deutschen wirklich misstraut, aber ich dachte, das ist irgendwo, ich habe fast gedacht, das wäre ein Fake. Das kann nicht sein, dass die Deutschen am Bahnhof stehen und Schilder hochhalten, willkommen. Na, wenn da Menschen aus anderen Ländern kommen, habe ich nicht geglaubt, habe dann aber wirklich erkannt, das ist so. Und ja, und dann kam mit Köln, dann wurde natürlich auch dementsprechend gepusht. Es gab sicherlich auch berechtigt Gründe, da Kritik an genügend Sachen zu üben, auch an den Menschen. Das gibt es auch Menschen, die sicherlich auch dann in dem Moment irgendwo die Situation ausnutzen wollten und auch zu Verbrechen gegriffen haben. Das gab es sicherlich auch, aber nicht in dem Maß, wie du auch schon sagtest, wie es war. Und was daraus gemacht wurde von den politischen Parteien, das ist immens und das wurde als in die Gesellschaft so reingetragen, sofort, dass sofort auf einen Schlag war diese Willkommenskultur weg und das waren schlechte Menschen. Vor allen Dingen auch Muslime, die natürlich sofort nach jeder Frau greifen. Und ich kann jetzt sagen, einfach mal, ich kann nicht für die Menschen da in Köln sprechen. Und das wird auch leider nie richtig korrekt aufgearbeitet. Da hätte man noch viel mehr machen müssen. Aber bei den 40 Menschen, die bei mir auf der Wohngruppe waren, bei uns auf der Wohngruppe, bei den inzwischen 8 Pflegekindern, die wir hatten, und hier, wir haben ja auch unsere Kinder. Also die 8 Pflege, die Jungs, es gab keinen dabei, der einmal übergriffig geworden ist. Ein Junge aus Afghanistan, der inzwischen auch studiert, der mit einer deutschen Freundin in Aalen zusammenlebt, Aalen hier in Westfalen. Und der hatte mir mal gesagt, bei einer Fahrt durch Münster, hat er gesagt, das war Sommer, der hat er gesagt, Herr Mr. Rüdiger, die haben mich mal Mr. Rüdiger genannt. Wollte ich erst nicht, weil das hört sich an wie ein Sklaventreiber, aber das war wohl im Nachhinein nicht begriffen, das war eher ein Ehrenname. Und gut, dann haben sie den Namen, also da sagt der Mr. Rüdiger, müssen mal verstehen, wie uns das geht, wenn wir hier mit dem Auto durch Münster fahren und sehen im Sommer die Frauen irgendwo mit den, das sind alles okay, wie sie gekleidet sind, aber wir sind null nackte Haut gewöhnt gewesen in Afghanistan. Für uns war das per se überhaupt nicht möglich. Das durften wir gar nicht hingucken. Das durfte nicht sein. Und wenn wir jetzt damit konfrontiert werden, dass wir damit Probleme haben, das müsste man doch eigentlich verstehen. Und das fand ich, der Junge war wirklich jemand, der ganz, ganz gezielt auch daran gearbeitet hat, hier in Deutschland anzukommen, der so toll daran gearbeitet hat, dass der so offen und ehrlich mal sowas angesprochen hat. Etwas, was, das war wirklich, das war wie so ein ganz wichtiger Punkt in dem Gespräch. Wir saßen vorne in dem Van, in dem wir gefahren sind, oder in so einem Bulli. Und dann sagte er das und da haben wir lange nochmal drüber nachgedacht. Und ja, Das ist für die Jungens dann auch ein echtes Problem, damit klarzukommen. Sie müssen es lernen, das ist keine Frage, aber das ist auch eine große Herausforderung, das muss man auch sehen. Das ist deswegen, daran sind nicht die Frauen schuld. Das ist völlig okay, wenn im Sommer so rumlaufen. Oder wenn sie auch dann im Schwimmbad sehen und das sehen, das kennen die Jungs nur nicht. Dass das bei denen auch Gefühle und Irritationen auslöst, das muss man mit bedenken.
Ja, ich glaube generell einfach ein beiderseitiges Verständnis dafür entwickeln. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Lösung, weil ich erinnere mich an einen Kollegen, der im Rettungsdienst arbeitet, beziehungsweise Notarzt da ist, und der hat in seinem Gebiet immer auch ein Geflüchtetenheim, und er sagt, also pro Schicht muss er da mindestens einmal hin, weil irgendeiner sich wieder das Leben nehmen wollte, weil es halt einfach an vielen, vielen Stellen, also ne, wir denken ja mal, die sind jetzt da und jetzt müssen die sich auch mal bitteschön anpassen, aber dieser Anpassungsprozess, selbst wenn man den konstruktiv am Anfang vorhat zu gehen, der hat natürlich auch immer mal wieder so Ausbrüche, und dann geht es auch irgendwann mal wieder schief, und dann muss man da einfach wieder sagen, so Leute, und jetzt wieder zurück, und das geht so nicht und so weiter. Also ich glaube, dieses gegenseitig sich da mit ein bisschen Demut begegnen. Ich glaube, das ist gerade das Grundproblem bei diesen.
Das ist richtig. Es kam auch in der ganzen Zeit, war immer der Punkt, was ich denke, was viele Deutsche inzwischen auch wollen, inzwischen noch stärker, denn die Ablehnung von ausländischen Menschen ist in meinem Gefühl stärker geworden. Die wollen dann Assimilation, die Deutschen gerne. Es geht um Integration. Integration heißt, dass sie auch noch ihre Kultur gerne mitnehmen dürfen. Sie sollen hier ankommen, sie sollen natürlich die Regeln beachten, aber sie sollen nicht sagen, mein Land ist schlecht, die Regierung ist schlecht, deswegen sie flüchten mussten. Aber die Kultur und so, die dürfen sie mitnehmen, das ist ihre Kultur, in der sind sie aufgewachsen, da haben sie ihre Kindheit erlebt. Die dürfen sie gerne mitnehmen. Das sind sicherlich auch Probleme, die da sind hier, dass viele der Menschen natürlich auch ein ganz anderes Bild haben von Israel, von jüdischen Menschen als wir. Das ist tatsächlich so. Das hat auch zu manchen Streit manchmal geführt auf den Wohngruppen. Bei der Pflegefamilie nicht, aber da war das nie ein Thema. Aber das gibt es natürlich auch. Aber sie müssen nicht so verschwinden und quasi zu Deutschen werden, zu Urdeutschen mit Gartenzwergen im Garten. Wenn sie es wollen, ist okay, aber sie müssen das nicht. Wichtig ist, dass sie das Gesetz, die Rechte und so auch lernen und darauf achten und die Sprache lernen und sich hier selbst verwirklichen können auch. Sie dürfen sich auch selbst verwirklichen. Sie müssen nicht so werden, wie wir das wollen.
Genau. Und ich glaube, das ist für viele Deutsche dann wieder nicht verständlich, weil wenn man sich dann wieder anguckt, wie der Deutsche, wenn er denn auswandert, im Ausland lebt, dann lebt er in der Regel auch in seiner Community, freut sich, wenn er ein bisschen Deutsch reden kann, freut sich, wenn er ab und zu sich mal ein Gartenzwerg in Argentinien in den Garten stellen kann und so weiter. Also auch da gibt es ja diese Tendenzen, sich dann gerne auch noch auf die eigene Kultur zu besinnen. Und ich glaube, das ist in der Tat, sollte man denen, die hier hinkommen, auch zu billigen. Aber du hattest auch schon gesagt, also in dem Prozess der Integration gibt es ja dann auch immer wieder deshalb auch Rückfälle, weil zum Beispiel, wenn dann die Politik wieder völlig unverhältnismäßig hetzt, dann wirkt sich das natürlich auch auf die jungen Männer aus, die versuchen gerade alles Mögliche zu machen, aber dann kommt wieder irgendein Rückschlag. Erzähl da nochmal was.
Ja, da kann ich gerne, aber das ist auch gerade ja aktuell. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen, wann das mit der Familienzusammenführung erstmal außer Kraft gesetzt worden ist. Das ist so fürchterlich letztendlich, weil erstens läuft die Familienzusammenführung nicht so easy, wie Politiker immer sagen. Die reden eh so viel und haben wirklich nicht die Ahnung, Leute wie ich oder auch andere, die das machen können, die können genauer sagen, wie auch Familienzusammenführung abläuft, wie eine Einbürgerung abläuft. Das ist nicht so easy, wie immer wieder gesagt wird. Man stellt einen Antrag, man nimmt jeden. Das ist überhaupt nicht so. Es wird ziemlich genau auch kontrolliert und bei Familienzusammenführung erst recht, weil die kommen ja auch nachher mit dem Flugzeug hier rüber. Wenn das eine vierköpfige Familie ist, müssen die für jeden erstmal einen Visumantrag stellen. Und der Visumantrag muss ganz genau gestellt werden mit allen möglichen Daten und Fakten. Und dann müssen sie der Antrag wird ja nicht vor Ort gemacht. Wenn die jetzt in Syrien sind, ich nehme jetzt mal Syrien, da habe ich Familienzusammenführung mehrfach erlebt, dann müssen die dann nachher entweder nach Erbil in Irak, das ist weiter weg, oder müssen in den Libanon nach Beirut und dann eventuell auch noch bei Bedingungen, wie sie im Moment sind. Das wird völlig außer Acht gelassen, dass die Menschen, um ihren Sohn wiederzusehen oder dass sie hier hinkommen, dass sie jede Menge auch schon da an Gefahr und Geld opfern, schon vorher. Und da haben sie noch keinen, da sind sie noch nicht im Flugzeug und haben noch nicht das Visum, hier hinzukommen. Und diese Familienzusammenführung habe ich jetzt bei einem Jungen, der ist gerade auch erst bei uns, der ist 16, Und dann ist das jetzt gekommen, dass das nicht geht. Der ist zutiefst getroffen, weil der telefoniert jeden Tag mit seinen Eltern. Seine Eltern, seine Mutter, die weint jeden Tag jetzt, weil die waren so weit schon, dass sie eigentlich hofften, bald rüberkommen zu können. Er hat daran auch geglaubt. Der fällt in der Schule auch mit zurück, weil er im Moment nicht schlafen kann und immer wieder mit seiner Familie redet und sich fragt, warum das denn jetzt so plötzlich gekommen ist. Der versteht das nicht. Bis vor kurzem war das okay. Wir waren mit ihm bei der Caritas Münster, gibt sehr gute Beratung. Wir haben all das gemacht und plötzlich steht er da und es heißt auf einmal, nee, ist erstmal ausgesetzt. Da diese, wenn ich das so sagen darf, da gibt es dann die SPD-Frauen und Männer, die gesagt haben, bei dieser Abstimmung hätten sie nachher Tränen in den Augen gehabt. Also Tränen in den Augen dürfen die Menschen haben, die da gerade betroffen sind. Die hätten Rückgrat zeigen müssen und sagen müssen, da machen wir nicht mit in der Form. Weil gerade Familienzusammenführung ist nicht die Menge und da kommen die Menschen wirklich, da gibt es Sicherheitsüberprüfung, alles, die kommen dann rüber. Wenn ich das jetzt lang, gerade Familienzusammenführung ist so ein Thema, auch was ich erlebt habe, auch bei uns in der Pflegefamilie noch näher. Unser Judy, als er mit 12 hier rüberkam, da hatte seine Familie, seinen jüngsten Bruder hat er noch gar nicht gesehen gehabt. Der hat erstmal das Pech gehabt, der hat nur subsidiären Schutz bekommen. Der ist mit seinem Cousin hier rübergekommen, der Cousin hat Asyl bekommen. Warum? Und dann hat der Vormund vergessen, Revision einzulegen, sodass er seinen subsidiären Schutz bekommen hat. Beide sind den gleichen Weg gegangen. Der eine hat Asyl bekommen, der andere nur subsidiären Schutz. Der Cousin konnte seine Familie rüberholen, Judy nicht. Und als der das damals gehört hat, dass dann die Mutter könnte unter den Bedingungen Seehofer, hat das halt auch schon mal gestoppt und ausgesetzt. Da war das. Das war so ein bitterer Moment, der hat so bitterlich geweint. Und der war ja bei uns. Er ist wirklich wie ein Sohn für uns geworden. Der war bis er 21 war bei uns, also mehr als 7 Jahre. Und hat sein Abitur dann nachher gemacht. Aber der hat so bitterlich geweint, dass er abschreiben musste, dass seine Familie kommt. Und die er nicht sehen kann, bis jetzt nicht sehen kann. Der muss jetzt wieder versuchen, eine Einbürgerung hinzubekommen, weil er auch einen Job hat, hat Abitur, dass er dann vielleicht eine Einbürgerung bekommt, damit er in den Irak reisen kann und seine Familie vielleicht dahin sehen, reisen kann, damit er die nach 13 war, er also nach 12 Jahren wiedersehen kann. Also das ist, und der Junge hätte das so gebraucht, dass ich muss sagen, ich fange jetzt noch fast an, dann zu weinen, weil das ist so, was da mit dem Menschen geschieht, das ist so immens. Oder ich habe mehrere in Familienzusammenführung erlebt, eine andere war eben auch, die geklappt hat. Das war so toll, die geklappt hat. Wir haben den Jungen dann, wir sind nach Frankfurt gefahren, die Familie kam rüber, Mann, Frau, 2 Kinder, Christen. Vielleicht war das dann deswegen auch, ging schneller, aber es ist egal, es hat geklappt. Dieser Moment in Frankfurt, als sie sich in den Arm genommen haben, geweint haben vor Freude, ich kann dir sagen, das war Gänsehaut pur, den ganz Körper Gänsehaut und unglaublich auch schöner Moment für uns, dass wir dabei assistieren konnten, helfen konnten. Aber auch das, die waren in dem Moment einfach so glücklich, sich wiedersehen zu können, nach all den Jahren zwischen Verzweiflung, Hoffnung, wieder Glauben und dann wieder Verzweifeln. Das war so ein schöner Moment, dass dabei mitzuhelfen, das ist mit das Größte, was es gibt.
Das glaube ich. Und ich hatte gerade auch, als du es erzählt hast, auch ein bisschen Gänsehaut, weil ich so gedacht habe, ja, genau, das sind die Ausprägungen, die ganz konkreten einer Politik, ne, im Positiven wie im Negativen. Und wenn man das mal sich vor Augen führt, über was da mal eben entschieden wird. Und gerade bei der Familienzusammenführung weiß man ja auch, das ist eher stabilisierend, was Integration angeht, ja, wenn die Familie kommt. Ne? Das Gegenteil ist der Fall, wenn dann die Familie wegbleiben muss und der Junge dann vielleicht ganz abrutscht und nicht mehr so eine Familie hat wie euch, die ihn dann auffängt, sondern dann, ne, ja, struggelt er halt.
Sehr stark sogar. Können die dann wirklich, also auch der Judy damals in dem Moment ist ja auch kurz abgekippt ins, und auch der Omar bei uns, und es gibt eben die Fälle, wo es geklappt hat. Der Junge, den ich gerade sagte, bei dem es geklappt hat, der war vorher, hat er in der Schule nichts gemacht, der hat jetzt, seitdem die Familie da ist, er ist weiterhin noch bei uns, der lebt richtig auf, der hat den 10er-Abschluss gemacht und ist jetzt auf dem Weg Richtung Abitur. Also vorher war der kurz davor, dass man sagte, der kriegt den 9er-Abschluss nicht hin, weil er jeden Abend telefonierte und immer weinte, seine Mutter weinte, er weinte und verzweifelt war, dass das nicht klappt. Aber als es geklappt hat, seitdem, das kannst du jetzt sagen, das ist nur ein Fall. Nee, das funktioniert. Das hat funktioniert, dass der Junge sich wirklich mit all seinen Fähigkeiten dann auf die Schule und die Integration konzentrieren konnte. Und das klappt gut.
Ja, klar. Ich meine, klar, es ist nur der eine Fall. Aber umgekehrt, wenn ich sehe, wie teilweise dann politische Entscheidungen begründet werden. Da werden ja dann auch nur so ein paar Fälle rausgepickt. Stichwort Kölner Silvesternacht. Ne? Da sind dann, was weiß ich, 10 Übergriffe gewesen. Und schon wird quasi, werden alle in Mitschuld genommen. Das ist ja so ein bisschen, ich habe neulich so einen schönen Vergleich gesehen. Würde man denn eine Suppenküche, die man aufmacht, nur deshalb schließen, weil sich einer mit in die Reihe stellt, der sich eventuell auch eine Suppe so erlauben kann. Ne? Und nein, dann würde man natürlich weiter die Suppe ausgeben und den einen vielleicht irgendwann mal rausfischen. Aber man würde nicht generell alle sanktionieren, nur weil sich einer schlecht benommen hat. Und das ist ja genau, so funktioniert ja aktuell leider irgendwie die Politik.
Ne? Das ist ja leider auch nichts Neues. Wenn man vorstellt, das ist etwas weg vom Thema, aber es gab ja mal Florida Rolf. Es war ein Sozialfall, der wurde so aufgebläht, danach waren dann alle Sozialhilfeempfänger auch der und dann waren wirklich nur schlecht, waren alles nur Ausnutzer. Da läuft ja das gleiche System. Ich weiß nicht, ob das in der Welt überall so ist, aber in Deutschland wird das gerne genommen, an einem aufgehängt. Da arbeitet spezielle Springerpresse immer wieder massiv mit dran, aber andere Medien, immer mehr Medien gegen früher springen da mit drauf, dass dann aus dem einen so ein Riesenfall gemacht wird, dass alle dafür dran schuldig sind. Das ist genau so ein System, das immer wieder abläuft und das wirklich den Menschen null gerecht wird.
Wie habe ich mir das eigentlich vorzustellen, wenn so ein 12-Jähriger flüchtet? Und wo kam der jetzt her? Der kam aus Syrien, Afghanistan?
Der kam aus Syrien, nein, der kam aus Norden Syriens, Richtung Irak. Türkei, okay. Irak, Türkei, die Engländer sind da zusammen, ja.
Hat der mal erzählt, wie dann so eine Flucht war? Also ich meine, ich kann mir das ja absolut überhaupt nicht vorstellen, beziehungsweise wenn ich auch nur einen Ansatz habe, dann ist der sofort irgendwie ziemlich apokalyptisch, weil ein 12-Jähriger läuft plötzlich los und guckt mal, wo er hinkommt. Oder wie ist das?
Ja, die sind natürlich mit anderen mitgelaufen. Also der Judy hat jetzt mit seinem Cousin zusammen, zum Glück hat er seinen Cousin, die sind nicht übers Meer, die sind die Landroute oben über Türkei, Bulgarien und so runtergekommen und dann eben nachher klar Österreich, Süddeutschland und dann nach Münster. Das ist der Weg, der damals 2016 so der Weg war. Auch die anderen sind übers Meer gekommen, einige auch direkt zu den griechischen Inseln und dann weiter aufs Festland. Aber die sind auch der Vaidula, der bei uns war, die sind oben über die Türkei, also quasi mehr übers Festland gekommen. Und waren dann aber auch in Bulgarien zum Beispiel. Da hat der Juli das nicht erlebt, da hat ein anderer, ein jesidischer Mensch das erlebt. Da gibt's auch Muslime und die haben ihn dazu gezwungen, mit dem Kopf von seinem Freund Fußball zu spielen. Haben den also geköpft, der Fahrrad war auch so 15, als er geflüchtet ist. Und dass solche Sachen sind immer wieder passiert. Also gab es sicherlich damals bei den Bulgaren einige, die dann, wenn sie in die Lager gekommen sind, wo die Menschen dann äußerst massiv gequält wurden. Wie man das ja anscheinend immer wieder in solchen Lagern feststellt, wenn da Menschen im Lager sind, die neigen dann dazu, dann irgendwelche Grausamkeiten zu machen, die fürchterliche Grausamkeiten. Oder ein wirklich interessanter, sicher markanter Fall, der ist jetzt ein afrikanischer Junge aus Somalia, dessen Vater hat als Taxifahrer immer wieder Amerikaner chauffiert und in Mogadischu. Und dann ist er in die Luft gesprengt worden, weil er quasi für den Al-Shabaab und für die Islamisten da mit den Amerikanern zusammengearbeitet hat. Und in dem Auto kurz vorher war der Junge ausgestiegen und seine kleine Schwester saß noch mit dem Vater im Auto und dann ist das Auto in die Luft gesprengt. Und er hat das noch gesehen und der ist dann ins Krankenhaus dann auch gekommen und hat in dem Krankenhaus in Mogadischu dann auch wirklich erstmal 2 Monate gelegen, hat gar nicht gesprochen, der war nicht in der Lage mehr zu sprechen. Und dann, als er rauskam, kam er dann zum Haus seiner Mutter und seines Bruders dann noch und die waren inzwischen auch abgehauen, weil die Angst hatten, natürlich, die würden sich an ihnen rächen. Der ist dann auch geflohen, Hassan, der ist geflohen auch übers Mittelmeer und der hat erzählt, das war wirklich markant, der hatte auch Flashbacks später, der hat beim übers Meer fahren, haben die Öl getrunken, weil sonst hatten die auch nichts mehr zu trinken, das Salz, was haben die Öl getrunken. Der kam in Italien an, hat auch erlebt, das gibt's auch auf YouTube, deswegen konnte man das auch beweisen, der hat auch mitbekommen, wie eine Frau mit Kind vor seinen Augen vom Boot gefallen ist und ertrunken ist. der konnte das Ganze nicht verarbeiten. Der lag auch in Italien monatelang im Krankenhaus. Wieder hat er dann auch nicht gesprochen. Kam dann irgendwann aber zu uns nach Deutschland, hat diese Geschichte erzählt. Wenn der Flashbacks hatte, das kannte ich vorher nicht, den Namen ja, aber wenn ich die erlebt habe, das war schon fürchterlich, der zitterte am ganzen Körper und hat das erlebt. Bei Hassan, das war auch die Anhörung, die wir hatten. Es gibt immer die Anhörung, wenn es um Asyl geht. Da war eine Frau, die vorher noch, die Anhörerin war eine in Münster, die vorher mir erzählte, ich war dabei, dass sie die CSU gut findet und dass sie gute Politik machen würden und sowas hat die vorher erzählt. Und dann kamen wir da rein. Ich hatte an dem Tag auch noch am Abend vorher Knoblauch gegessen. Und dann war die auch noch so empfindlich, hat Knoblauch gerochen. Wer stinkt denn hier nach Knoblauch? Da musste ich sagen, ich war. Ich habe mir gedacht, scheiße, jetzt habe ich Hassan das Ganze verbaut. Das wird er ihn bestimmt nicht anerkennen und wird das Ganze negativ sehen. Nein. Der Hassan hat mit seinem Schicksal das ganz ehrlich erzählt und er hat sogar diese Frau, die wirklich wie vorher wie Stein auf mich wirkte, hat er der Tränen in die Augen gezogen, weil sein Leidensweg, den hat er so authentisch erzählt, der Dolmetscher konnte bestätigen und die hat die Fragen dann ja auch, wie heißt das Krankenhaus in Mogadischu, welche Straße war das und der Dolmetscher kam aus Mogadischu, der konnte all das bestätigen, die führen dann, fühlen dann wirklich einmal vom Zahn auch die Anhörer, okay, aber Hassan hat das gekriegt, der hat dann auch Asyl nachher bekommen. Das war so ein Weg, wo man dann eben sehen kann, also wenn die Jungs ihre Geschichten erzählen, wie das mit dem Ertrinken der Frau, das ist auch bei unseren Pflegekindern, da hat der eine, der Mamadou, der hat auch mitbekommen, der ist dann eben nach Gran Canaria übergesetzt, nee, nach Teneriffa übergesetzt und da sind auch drei Leute, auch Leute, die sie auf der Flucht kennengelernt haben, gut kannten, befreundet hatten, die sind dann auch ins Wasser gefallen und ertrunken. Und das ist auch so eine Sache, weswegen der auch noch traumatisiert ist. Das ist man dann auch, weil die Menschen ja nicht einfach nur untergehen, sondern dann siehst du auch noch den Kampf, du willst sie vielleicht auch noch retten. Das ist ja mehr als nur einfach, sie verschwinden. Ne? Das kann sich keiner so richtig vorstellen. Die Menschen haben es dann aber erlebt. Das sind Sachen, die gehen tief, die gehen wirklich tief. Der Hassan ist in Deutschland angekommen, der hat sogar über auch Deutsche Rote Kreuz, das ist super, bei die Frau Tegler in Münster, Vermisstenmeldung, auch Englische, hat er seine Mutter und seinen Bruder, die nicht zu Hause waren, die dann auch geflüchtet waren, die hat er in England wiedergefunden. Über das DRK. Das ist Wahnsinn, dass das war. Als er uns das erzählte, er war so glücklich und wir auch, dass das geklappt hat, dass er dann nicht nur Asyl bekommen hat, sogar noch seine Mutter und seinen Bruder wiedergefunden hat. Das war natürlich großartig. Das hätte keiner gedacht nach seinem Leidensweg.
Ey, was eine Scheiße. Ne? Ja. Also, ich habe neulich irgendwie auf Instagram ein Video gesehen von einem Flüchtlingshelfer, der hat dann auch gesagt, er hätte neulich mit jemandem gesprochen, der hat ihm dann ein Foto gezeigt auf dem Handy von seinem Baby und dann hat er gesagt, ah, das ist dein Baby? Ja, das habe ich nicht mehr. Und dann, warum denn nicht? Ja, auf der Überfahrt, auch auf dem Wasser, hat das geschrien irgendwie, es war nachts und die hatten Sorge, dass sie entdeckt werden mit dem Boot und so wurde dann dieses Baby kurzerhand ins Wasser geworfen. Sein Baby, seine Tochter, Sohn, was auch immer es war. Und dann sagte er, also, ja, warum bist du nicht hinterhergesprungen? Das ist, ne, so, ja, er kam irgendwie aus Afghanistan und da hätte er jetzt, also man kann da wohl nicht schwimmen, weil man irgendwie ein Binnenland ist. Dann sagte er, aber warum hast du denn dann das Bild noch? Und dann sagte er, das ist das letzte Bild, was ich von meinem Kind habe.
Ja. Ich fand, das ist ja auch wirklich so, das glaubt man auch vorher nicht. Es gab ja immer wieder die Sachen, wo du sagst mit dem letzten Bild, dass immer behauptet wurde, die Leute vernichten ihre Papiere oder so. Nee, also bei dem Wegen verlieren auch zwischendurch ihre Handys. Wir verlieren die manchmal im Bus oder so. Aber bei so einer Flucht, wo noch viel mehr Gedränge ist, wo geschubbt und sonst was wird, da fällt dir das dann noch eher aus der Hand, ist dann weg im Wasser. Und dann sind da auch jede Menge Daten weg, unter anderem eben auch vielleicht, wenn deine Geburtsurkunde fotokopiert, das ist bei unserem anderen Jungen aus Guinea so. Das ist eine Geburtsurkunde, er braucht seine Geburtsurkunde und die hat er natürlich nicht und die musst du dann erstmal aus Guinea besorgen und das ist auch nicht so leicht und wenn du die nicht hast, bei den Jungs aus Guinea, dem wirst du nicht anerkannt und dann bist du ganz schnell auf der Abschiebeliste. Mhm. Ja gut, da sind wir dran. Eben über Kontakt, da hilft aber auch nicht Jugend damit, zumindest in Münster ist das so. Münster ist da tatsächlich in gewissem Maße noch eine Oase. Dank wahrscheinlich vieler grüner Wähler und der vielen Studenten. Es ist wirklich eine Oase zwischendurch, auch wenn die Politik sich auserkoren hat, Münster zu verändern. Aber die Geburtsurkunden eben, Es ist eine andere Bürokratie noch in Conakry, die Hauptstadt von Guinea, nach Cannes, eine andere Millionenstadt zu fahren. Das ist wie von hier bis München, aber nicht unter den Straßenfernbedingungen. Und deine Geburtsurkunde, wenn du die nicht hast, dann kriegst du eben keinen Reisepass. Den brauchst du von deiner Botschaft. Musst du nach Berlin fahren, um die von deiner Botschaft direkt dann den Reisepass beantragen zu können. Das dauert 3 Monate, kostet 150 Euro. Und dann kannst du erst eine Ausbildungsduldung beantragen, wenn du eine Ausbildung hast. Und die kriegst du nur, wenn du diesen Reisepass hast, den Identitätsnachweis. Sonst bist du aufgeschmissen. Also da ist eine Menge Arbeit, die Leute machen müssen. Das kriegt man nicht alles so schnell, wie immer gesagt wird. Die kommen, das sind also Push-Effekte, weil es so leicht ist. Nee, das ist nicht alles leicht. Und du kriegst nicht alles.
Eben, und ich glaube, und selbst wenn es da 2, 3 Vögel gab, die irgendwie das ausgenutzt haben oder irgendwann ihre Papiere weggeschmissen haben und gesagt haben, tut mir leid, ich nichts verstehen und so, es rechtfertigt eben nicht, alle anderen in Sippenhaft zu nehmen und entsprechend zu bestrafen. Denn in der Tat, ich glaube, wer das alles so mitkriegt und wer auch so auch Berichte liest über Flucht und so weiter, das machst du nicht mal eben, weil du irgendwie einen Push-Effekt in Deutschland hast oder sowas. Mal ganz abgesehen davon, dass sie auch teilweise gar nicht unbedingt immer Deutschland als Ziel hatten, sondern einfach Europa im Gröberen. Und und das, was ja dann auch abends vermittelt wird, wenn sie nach Hause telefonieren, ist ja auch nicht, ach guck mal, hier ist das Land, in dem Milch und Honig fließt, sondern da erzählen die ja dann auch, hier habe ich wieder keine Bestätigung bekommen und jetzt muss ich da noch hin und das wird wieder dauern und ich weiß gar nicht, ob ich weitermachen kann und so weiter. Also, ne, ich glaube, da konstruieren sich dann die Politiker auch immer gerne irgendwie eine Scheinwelt.
Ja. Das ist definitiv so und das ist nicht so leicht wie jetzt. So machen wir bei unserem Guinea-Jungen, die sind ja seit dem 17. Januar hier bei uns und da haben wir jetzt 6 Monate auf die Aufenthaltsgestattung gewartet, bis hingekommen ist. So lange ist er mit einem kopierten Papier von der Meldebehörde in La mit so einem DIN A4-Papier rumgelaufen, also nur so ein Blatt. Und wenn die Polizei ihn kontrolliert, dann wird die Polizei natürlich kritisch nachfragen, aber die haben ja unsere Telefonnummer, um dann bei uns anzurufen. Aber jetzt erst ist die Aufenthaltsgestattung nach zig Telefonaten auch von uns mit den Behörden jetzt erst gekommen, weil die manchmal gerade hat man das Gefühl, arbeiten die besonders langsam, nicht mehr so wie vorher. Das scheint mir irgendwo, das kann ich nicht beweisen bis jetzt nicht, aber so langsam wie manches dauert, wie manches da gerade passiert, scheinen die auch tatsächlich an mehr als einen Punkt mal zu sagen, ja, lasst euch mal Zeit, nicht so schnell arbeiten und damit die Jungs dann irgendwo nicht so schnell eine Aufenthaltsgestattung oder sonst was haben. Das ist nur so ein Gefühl. Aber es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, weil ich das Gefühl eben habe, die AfD hat da eine gewisse Gesellschaftsbild schon immer wieder rumgebracht oder so ein Gefühl für die Gesellschaft gegen Ausländer und so weiter und so fort. Und die CDU nimmt das gerade auf und verbreitet das auf eine ganz miese Art und Weise weiter. Das tut mir leid, das ist eine christliche Partei. Ich habe die auch mal zwischendurch auch mal nicht nur so gesehen. Aber die gerade das Sagen haben, die machen ganz, ganz übel mit bei der Sache gegen ausländische Menschen und auch was Söder mit der Ukraine macht, das genau in die gleiche Richtung. Und die kreieren einen Geist, der äußerst unangenehm ist und überhaupt nicht meinem Deutschland entspricht, das ich mal haben wollte.
Kann ich so unterschreiben. Deshalb würde ich auch, glaube ich, diese Frage, ob ich Deutschland liebe, was ja auch wieder gerade aktuell diskutiert wird, überhaupt nicht unterschreiben. Also ich kann ein Land nicht lieben, in dem so mit Menschen umgegangen wird und das entsprechend auch mittlerweile fast 50% der Wahlberechtigten 2 Parteien wählen würden, die Leute lieber heute als morgen rausschmeißen wollen. Deshalb bin ich da ganz, ganz deiner Meinung. Umso mehr wundert es mich ja, dass du immer noch nicht aufgibst. Wie kommt's?
Ja, das frage ich mich auch. Irgendwas treibt mich da an. Irgendwann hat mir mal einer bei der Arbeit gesagt, weil ich auch bei der Arbeit meine Ups und Downs hatte. Ich war mal Gruppenleiter, dann bin ich dann wieder abgelöst worden von heute auf morgen. Dann war also verschiedenes mitgemacht, war Mitarbeitervertreter. Aber auch jetzt noch, ich weiß nicht warum, der fragte mich, wo ich denn herkomme. Ich aus dem Ruhrgebiet, sagte, ach, deswegen stehen sie immer wieder auf und machen immer weiter. Der hat das darauf zurückgeführt, ich weiß nicht, ob es das ist. Es hat vielleicht mit meinem christlichen Glauben zu tun und ich ertrage es nicht, wie es diesen Menschen zum Teil geht, was da irgendwo immer wieder passiert. Und da, ich bin müde, auch im Kampf gegen die Rechtsextremisten, mit dem ich ja auch schon seit Ewigkeiten mache und dabei bin. Und da bin ich sicherlich müde, aber Ich habe mir gesagt, ey, es geht doch um meine Enkelkinder, ich muss aufstehen wieder, ich muss dafür aufstehen, ich muss einmal Mensch sein. Margot Friedländer ist für mich ein großes Vorbild. Sie einfach Mensch sein. Das ist das, das wünsche ich mir so sehr, dass viel mehr Menschen mal oft genug dann einfach sagen, einfach Mensch sein. Das wäre das Richtige.
Perfektes Ende dieses Podcasts, mehr kann man gar nicht mehr sagen. Lieber Rüdiger oder Meister Rüdiger, ne, wie du ja genannt wirst. Ich glaube, die Meisterschaft hast du dir aber auch verdient, weil wenn ich so sehe, was du da alles schon gemacht hast. Ich danke dir, dass du bei uns warst, dass du so offen auch darüber geredet hast. Ich hoffe auch, dass dieser Podcast sich sehr verbreitet, weil die Leute eben auch mal die andere Seite hören müssen und nicht immer nur auf die populistischen Sprachparolen der Politik reinfallen sollen. Kann man dich irgendwie unterstützen, so eine allerletzte Frage? Ist das irgendwie möglich? Weil es gibt vielleicht jetzt einige, die sagen, Mensch, der Rüdiger ist ein Toften, irgendwelche Vernetzungsmöglichkeiten.
Also Vernetzung ist immer, wenn man jemanden anschreibt, bin ich sicher bei Facebook unter Rüdiger Schäbestrahl. Da kann man sicherlich, Vernetzung ist immer gut. Ansonsten kann ich alle nur bitten, irgendwo was hilft es einfach, sich zu organisieren und was zu tun für diese Menschen und gegen diesen Geist zu arbeiten, der sich gerade verbreitet, der gefährlich ist, der auch für diese Menschen gefährlich ist. Also das ist ganz wichtig, also da auch unkritisch hinzugucken, mehrere Medien zu lesen, nicht nur eine, mit dem Menschen reden und auch zu gucken, wenn Geld gestrichen wird für gute Organisationen, die überall helfen wollen, auch den Deutschen helfen wollen, da wird so viel Geld gerade gestrichen und gekürzt, da zu sein, das ist, ich brauche sonst gar nichts, je mehr sich da organisieren und dagegen arbeiten und für die Menschen arbeiten, dass Deutschland wieder mehr Menschsein möglich ist in Deutschland, dann, das ist Hilfe genug.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.